British people have spoken, and the answer is we're out.
Hast du ein technisches Problem?
Ich habe mich gerade gefragt, ob mein Computer Musik macht.
Nein, das war unser Intro, liebe Birgit. 10 Jahre Brexit. Am 23. Juni 2016 haben die Britinnen und Briten entschieden, die Europäische Union zu verlassen. Ein Datum, das zur Zäsur in der innereuropäischen Zusammenarbeit wurde. We are out. Dieser Satz ging damals um die Welt. Er stand für Jubel und Erleichterung bei den einen, für Trauer, Unverständnis und Sorge bei den anderen. Knapp 10 Jahre nach dem Referendum, kurz vor dem ersten vollen Brexit-Jahrzehnt, blicken wir heute zurück. Was ist geblieben von den damaligen Emotionen und Erwartungen? Wie steht es um die Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich heute? Politisch, gesellschaftlich und vielleicht auch persönlich? Darüber sprechen wir heute mit
Dr. Birgit Bujard. Sie hat Politikwissenschaft, Geschichte und Englisch an der Universität zu Köln und der University of North London studiert. 2017 promovierte sie über die Rolle der Premierminister im Rahmen der britischen Europapolitik. Heute ist sie Executive Managerin am Department für Politikwissenschaft der Universität zu Köln, Senior Research Fellow am Center for Turkey and European Studies und Mitglied von Team Europe Direct Deutschland, dem Rednerinnen- und Rednerpool der Europäischen Kommission. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den EU-britischen Beziehungen und der Europapolitik des Vereinigten Königreichs. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Vielen Dank, vielen Dank.
Liebe Birgit, es ist uns eine Freude, dass du heute hier im Podcast bist. Und als Großbritannien-Expertin muss ich dich natürlich am Anfang fragen, wo warst du, als das Brexit-Ergebnis bekannt gegeben wurde und was war dein erster Gedanke dazu?
Ich war zu Hause und ich habe wirklich aus irgendeinem Grund konnte ich in der Nacht nicht gut schlafen und ich bin sehr früh morgens aufgestanden und habe früh morgens dann BBC Wild, das gab es bei uns damals noch, ganz normal im Fernsehen geschaut und zu diesem Zeitpunkt war schon bekannt, dass die Mehrheit der britischen Bevölkerung entschieden hat, aus der EU austreten zu wollen und es war nicht so ein richtig schöner Tag. Also es war halt einfach das Gefühl.
Ja, wie hast du dich gefühlt?
Dass es traurig schon. Also ich fand es nicht so wahnsinnig überraschend, die Entscheidung. Aber was nicht heißen soll, dass ich das vorher gewusst habe. Aber ich habe mich ja eben schon ein paar Jahre beschäftigt mit der britischen Europapolitik. Und es war so ein bisschen die Frage, was kommt denn jetzt? Weil man hat halt einfach diese Entscheidung gehabt, aber letztlich wusste ja keiner so richtig, wie es dann weitergeht.
Du hast es aber schon angesprochen. Also es waberte so ein bisschen dieses Gefühl rum, dass die Briten ja immer ein bisschen gefremdelt haben mit Europa und Brüssel. War da auch ein bisschen Erleichterung dabei, dass jetzt Klarheit herrscht?
Ich glaube, also jetzt, ob persönlich ja. Bei mir Erleichterung dabei war, eigentlich nicht. Also, weil ich, dennoch die Entscheidung war ja wahnsinnig knapp. Also dementsprechend war auch klar erkennbar, es wird zumindest innenpolitisch durchaus die Frage sein, was passiert. Und es ist ja dann auch direkt, ich glaube am Morgen danach ist ja dann David Cameron zurückgetreten und als Premierminister. Und das heißt, man wusste relativ schnell halt, okay, jetzt weiß eigentlich erstmal keiner, wie es weitergeht. Während die EU-Seite ja sehr schnell einen Fahrplan entwickelt hat, was auch irgendwie wieder beeindruckend war, weil wir natürlich ja einfach bei Referenden zu Europa in den Jahren zuvor, also Irland, Frankreich, immer dann eher den Mechanismus hatten, okay, was muss man denn an dem jeweiligen Vertrag oder an dem jeweiligen Problem vielleicht noch ändern, damit nachher die Iren für etwas stimmen oder damit die Franzosen für etwas stimmen. Und hier war das ja plötzlich eine ganz andere Situation, sondern man hat gesagt, okay, dann lassen wir die Briten einfach gehen.
Wir haben jetzt schon im Intro gehört, als wir dich vorgestellt haben, dass du ja auch dort studiert hast in Großbritannien. Haben sich denn deine Beziehungen beruflicher oder persönlicher Art durch den Brexit verändert?
Ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen in so einem ganz bestimmten Bubble lebe und dort auch meine Freunde habe. Ich habe Bekannte, die Brexit-Befürworter sind oder Brexiteers sind.
Und du hast sie immer noch?
Ja, aber ich würde sagen, es ist wirklich so, dass mein Freundeskreis alles eher Briten sind, die eine ähnliche Sichtweise dazu haben, wie ich halt auch habe, nämlich dass halt eben der Brexit eine sehr bedauerliche Entscheidung ist, aber nicht unbedingt eine Entscheidung, die vielleicht gut für das Land ist.
Und jetzt haben wir natürlich über die Trennung und auch die Trauer gesprochen, aber gibt es vielleicht eine Situation, die sinnbildlich für dich steht, wenn du an den Brexit denkst, was es so im Alltag für die Menschen bedeutet, etwa beim Reisen, im Austausch oder im Berufsleben.
Also ich finde es gerade das Reisen, da merkt man das. Man muss jetzt der Fairness halber sagen, dass die Briten ja nie Teil des Schengen-Raums waren. Also das heißt, wir sind natürlich immer mit zumindest dem Personalausweis rübergefahren, sage ich jetzt mal. Und man merkt jetzt einfach, dass es aufwendiger geworden ist. Und es ist, also ich bin selber immer überrascht, dass man ab und an noch die Fälle hat, dass man in Köln am Flughafen steht und jemand sagt, wie, ich kann jetzt nicht mit Personalausweis verreisen. Und das ist natürlich halt eben einfach nochmal eine Änderung, halt, dass es nicht leichter geworden ist. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir auf die Grenzfrage noch kommen, ist es für uns Deutsche, wenn wir nach Großbritannien reisen, schon ja auch relativ einfach, weil wir können halt schön durch die E-Gates gehen und müssen nicht auf den Grenzbeamten warten, wann er Zeit hat. Und das wiederum ist ja was für die Briten noch nicht so einfach ist und erst kommen soll.
Wenn wir nochmal auf das Referendum schauen, gibt es etwas, das die Briten oder vielleicht auch du ganz persönlich völlig falsch oder so besonders eingeschätzt haben? Also haben die wirklich gedacht, dass man vielleicht, weil du die Grenzkontrollen gerade angesprochen hast, dass man dann trotzdem raus kann, aber einfach so weiterreisen kann?
Naja, ich glaube, da war sehr viel mangelnde Information dabei. Also und ich glaube halt auch einfach die Frage zu stellen, soll man Teil der Europäischen Union sein oder nicht, ist einfach auch unheimlich schwer zu beantworten, sofern man nicht sich wirklich halt auch mit Europa viel beschäftigt. Und ich glaube, das ist wirklich eine Schwierigkeit, dass hier ganz viel, also man muss ja auch sagen, dass ganz viele, die abgestimmt haben, haben ja eigentlich über ganz was anderes abgestimmt. Die haben dann darüber abgestimmt, halt eben, ob sie zufrieden oder unzufrieden waren mit der aktuellen Regierung. Und man muss natürlich auch sehen, dass die britische Presse und gerade halt eben die geschriebene Presse in der Tendenz sehr stark europaskeptisch ist. Das heißt halt, britische Leser, die natürlich auch viel Zeitungen lesen, haben einfach auch über Jahre regelmäßig Informationen bekommen, dass wenn irgendwer schuld ist, dann ist Brüssel schuld.
Schuld ist immer Brüssel. Genau. Ja. Ja, jetzt haben wir gucken durch so eine Brille immer und sagen, ja, aber das kann doch gar nicht gut sein, wenn es einen Brexit gibt oder so. Aber du so als Expertin, gibt es eigentlich auch positive Entwicklungen, die Großbritannien angestoßen hat? Hat das irgendwo auch was gebracht, wenn man mal fairerweise?
Ich glaube, wenn man darüber reden will, dass es was gebracht hat, glaube ich, war das Überraschende ja während der Brexit-Verhandlungen, also als es um den Austritt ging, war der Punkt, dass die Mitgliedstaaten sich sehr gut zusammengeschlossen haben und eine einheitliche Linie vertreten haben. Und was halt auch wirklich wichtig ist, dass, und das glaube ich war schon, oder ist in der Europäischen Union natürlich immer eine Sorge, dass die kleinen Mitgliedstaaten einfach überrannt werden von irgendwelchen Positionen, die die Großen einnehmen. Und was wir in den Brexit-Verhandlungen gesehen haben, es war ja insbesondere Irland als kleiner Mitgliedstaat, der äußerst betroffen ist von dieser Brexit-Entscheidung. Und wo ja auch die Frage war, wie geht es denn eigentlich weiter auf der irischen Insel? Wie geht das weiter mit dem Friedensprozess? Und auch halt einfach die wirtschaftliche Verbindung, die extrem eng ist zwischen Irland und Großbritannien, dass das was war, wo die Mitgliedstaaten extrem gut zusammengearbeitet haben und eben halt auch die Position Irlands vertreten haben und nicht einfach gesagt haben, naja, es ist nett, aber das können wir nicht machen. Und das, glaube ich, was es wirklich gezeigt hat, ist eben auch nochmal dieser Unterschied, ist man ein Mitgliedstaat oder ist man kein Mitgliedstaat?
Jetzt haben wir ja schon gehört, dass die britische Presse ja nicht so EU-freundlich war. Unsere Frage wäre jetzt in die Richtung, wie ist denn jetzt die öffentliche Meinung heute? Ich meine, wir sind jetzt 9 Jahre und ein bisschen drüber und jetzt hat ja jeder eigentlich seine Erfahrungen gemacht und vielleicht wurde einiges bestätigt, aber vieles vielleicht auch enttäuscht an den Versprechen, die man bekommen hat durch die veröffentlichte Meinung und einige Politikerinnen und Politiker. Ist der Brexit jetzt eigentlich so ein abgehaktes Kapitel? Oder gibt es da schon auch nochmal eine offene Wunde, die man versucht zu heilen, indem man vielleicht auch nochmal drüber nachdenkt? Vielleicht ist doch im Schoß der anderen EU-Mitgliedstaaten wärmer und sicherer.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, den Europa-Podcast gibt es jetzt auch auf Patreon. Wenn ihr uns unterstützen wollt und gleichzeitig ein paar Extras möchtet, schaut einfach vorbei. Als Bronze-, Silber- oder Goldmitglied bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Updates aus unseren Brainstorming-Sitzungen, werbefreie Folgen und Videomaterial von Live-Aufzeichnungen. Eure Unterstützung hilft uns, Manuel und mir, den Europa-Podcast weiter wachsen zu lassen. Also schaut vorbei auf www.patreon.com/europapodcast. Es lohnt sich.
Ich würde sagen, Brexit ist in gewisser Weise ein Thema, was immer weiter besteht. Und wo es unterschiedliche Gründe gibt, warum es thematisiert wird von Politikern oder auch nicht. Es ist in der Öffentlichkeit so, dass man inzwischen festgestellt hat, und die Befragungen zeigen das halt auch über längere Zeit schon, dass Mehrheit der britischen Bürgerinnen und Bürger heute der Meinung sind, dass der Brexit ein Fehler war. Und da gibt es auch durchaus einige Leave-Wähler, also diejenigen, die 2016 für den Austritt gestimmt haben, die diese Ansicht auch vertreten. Es ist aber zugleich so, dass die britischen Wählerinnen und Wähler auch nicht wollen, dass die Regierung jetzt wieder zu diesem Thema und wieder zu ewigen Verhandlungen zurückkehrt. Das hat viel damit zu tun, dass halt einfach die Situation in Großbritannien heute eine ist, dass die Wählerinnen und Wähler ganz andere Themen interessiert. Das sind natürlich halt eben die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und insbesondere auch, wir haben seit einigen Jahren eine Lebenshaltungskostenkrise in Großbritannien. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger merken einfach, dass alles teurer geworden ist und dass sie halt eben auch gucken müssen, wie sie über den Monat kommen sozusagen.
Aber wäre da nicht die Mitgliedschaft im Binnenmarkt der Europäischen Union genau ein Lösungsweg, um diese Lebenskosten runterzubringen und eben auch wirtschaftlich anschlussfähiger zu werden an den größten Binnenmarkt der Welt?
Das wäre ein Lösungsansatz und das ist auch ein Lösungsansatz, den viele Menschen sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn man nicht unbedingt viel Zeit hat, darüber nachzudenken, halt was macht denn eigentlich die Europäische Union oder was ist der Sinn des Binnenmarktes, dass man das dann natürlich nicht unbedingt vorne anstellt. Und was die Politiker angeht, ist es so, dass in der Tendenz der Versuch eigentlich gemacht wird, möglichst wenig darüber zu sprechen. Wobei, wenig drüber sprechen ist relativ. Also momentan benutzt die Labour-Partei ein bisschen stärker wieder dieses Brexit-Narrativ, um erklären zu können, warum sozusagen es wirtschaftlich nicht so gut aussieht. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Wähler insbesondere der konservativen Partei und halt eben auch Boris Johnson die Schuld geben an dem schlechten Brexit-Deal oder dass der Brexit ein Desaster war. Wir sehen aber relativ wenig eine offene Debatte darüber. Und gerade dieses Thema Einwanderung zum Beispiel ist ja ein Thema, was eben Reform UK, das ist ja die Nachfolgepartei von der Brexit Party unter der Führung von Nigel Farage, sehr stark propagiert. Und wir sehen das ist ein bisschen wie in Deutschland, dass halt eben einfach auch die anderen Parteien das Gefühl haben, sie müssen das in irgendeiner Form adressieren. Was wirklich spannend ist, und das ist jetzt, habe ich gerade eben erst gelesen, die Grünen, die britischen Grünen, also die englischen und die walisischen Grünen, haben seit dem Sommer einen neuen Parteivorsitzenden, Zach Polanski. Und Zach Polanski hat heute Morgen Politico ein Interview gegeben, oder das hat Politico heute Morgen veröffentlicht, in dem er gesagt hat, dass das Ende der Personenfreizügigkeit sei ein Desaster gewesen. Und man solle das auf jeden Fall halt auch zurücknehmen. Und er hat eine sehr klare Position vertreten, dass Brexit eine schlechte Entscheidung ist, weil eben auch sagt, dass am Ende natürlich die Wählerinnen und Wähler sicherlich nicht dafür gestimmt haben, dass es in ihrem Bereich einfach ihnen schlechter geht. Und das ist durchaus, es ist nicht überraschend, dass Zach Polanski das sagt. Er scheint aber jemand zu sein, der extrem gut kommunizieren kann. Und das ist natürlich in gewisser Weise jetzt auch für die Labour-Partei potenziell ein Problem, weil Labour eigentlich traditionell und Labour-Wählerinnen und Wähler sind eher proeuropäisch. Und die Labour-Partei unter Starmer aber versucht halt sozusagen so ein bisschen so eine Gratwanderung zu machen. Sie signalisiert der Europäischen Union, dass sie proeuropäisch ist, dass sie was ändern will, sagt aber, wir wollen keine Rückkehr in den Binnenmarkt, wir wollen keine Rückkehr in die Europäische Union und wir wollen auch keine Rückkehr zur Personenfreizügigkeit. Und das heißt, wir werden jetzt sehen, ob Zach Polanski mit seinen Aussagen so ein bisschen es jetzt auch schafft, auf der anderen Seite mal das Wetter zu machen, halt eben mit anderen Positionen als Nigel Farage und Reform UK.
Bleiben wir doch einmal bei diesem Spagat. Wir haben es ja als Europäer gerade aktuell mit einer Labour-Regierung in Großbritannien zu tun, die ja eher für britische Verhältnisse proeuropäisch eingestellt ist. Gleichwohl sehen wir aber auch in den Prognosen oder in den Umfragen, die immer wieder gemacht werden, dass Reform UK, du hast gerade angesprochen, die Partei von Nigel Farage, ja ziemlich stark ist. Das heißt also, das Wählerpotenzial ist ja relativ hoch. Was verrät das über den Zustand der britischen Demokratie? Wie kommt man da wieder raus?
Ich glaube wirklich in dem, und das gilt, glaube ich, nicht nur für die britische Demokratie, sondern für jede, die solche Entwicklungsprozesse durchmacht, dass man halt eben andere Angebote für Wählerinnen und Wähler schafft. Weil natürlich ist Reform UK auch eine Antwort auf die Unzufriedenheit der Wählerinnen und Wähler halt auf die politischen Verhältnisse, aber auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse in Großbritannien. Und es ist einmal natürlich, dass man das Gefühl hat, okay, 14 Jahre konservative Partei, nein, das hat uns ja jetzt gar nichts gebracht. Und danach ging es uns einfach nur schlechter. Das ist ja auch der Grund, weshalb man im Sommer 24 sich dann für Labour entschieden hat. Letztlich hat aber Labour jetzt bis jetzt in den Augen der Wählerinnen und Wähler einfach nicht den Erfolg gebracht oder die Vorteile gebracht, die man sich erhofft hat. Und dann ist immer so die Frage, wo geht man dann alternativ hin? Und das Alternativangebot, was Reform UK macht, ist natürlich in erster Linie immer bei allen Sachen zu sagen, naja, das ist nicht gut und es müsste anders gemacht werden. Wir wissen noch nicht genau, wie die Rolle von Reform UK längerfristig sein wird, weil am Ende ist es so, und ich muss gestehen, ich muss jetzt gerade nachrechnen, ich glaube, aktuell hat Reform UK 5 Abgeordnete. Sie haben im Parlament, sie haben einen schon wieder verloren oder einen halt ausgeschlossen und dann kam dafür in der Nachwahl eine neue dazu und dementsprechend müssten es 5 sein. Wir haben Kommunalwahlen gehabt in England, wo Reform UK sehr gut abgeschnitten hat. Das bedeutet aber auch, dass die Partei jetzt in der Regierungsverantwortung ist und man ständig eigentlich hört, dass irgendwer wieder ausgeschlossen wurde oder irgendjemand wurde gesagt, das ist nicht okay, wie du das und das machst. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob Reform UK wirklich sozusagen diese Verantwortung dann einlöst, die Wähler halt ihnen ab und an geben in bestimmten Wahlen. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie das nächste Jahr wird, weil da wird es spannend. Wir haben Wahlen in Schottland, wir haben Wahlen in Wales für die dortigen Parlamente, also für die Landesparlamente, und wir haben halt wieder Kommunalwahlen in England. Und da ist ein bisschen die Erwartungshaltung, dass Reform UK durchaus gut abschneiden könnte. Und die Besonderheit ist auch, dass anders als UKIP, also die United Kingdom Independence Party, hat in Schottland zum Beispiel nie punkten können, weil sie wurde immer als englischer Nationalismus wahrgenommen.
Ja, das war die Partei von Farage.
Von Farage, genau.
Ja. Und die Schotten, das muss man mal dazu sagen, sind wirklich sehr pro-europäisch eingestellt.
Genau, ne? Aber also muss man dazu sagen, halt auch, da haben wir die Besonderheit einer Scottish National Party, die eine nationalistische Partei ist, die aber pro-europäisch ist. Das ist übrigens ähnlich in Wales. In Wales gibt es mit Plaid Cymru auch eine nationalistische Partei, die aber auch pro-europäisch ist. Also das heißt, wir sehen einfach eigentlich ein sehr weites Spektrum an Parteien im Vereinigten Königreich. Und wie ich eben schon sagte, also die wirklich spannende Entwicklung momentan ist auch bei den Grünen, weil die Grünen von Wählerinnen und Wählern im Vereinigten Königreich durchaus auch als Alternative gesehen werden zu Labour. Und dann, darüber redet man immer zu wenig, gibt es natürlich die Liberaldemokraten, die 73 Sitze im Parlament haben, die drittstärkste Kraft sind und die auch sehr pro-europäisch sind. Also das heißt, die Frage wird so ein bisschen sein, wie die anderen Parteien es schaffen, sozusagen die Reform UK so ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen, halt immer die Themen zu setzen. Weil das ist wirklich so, dass Reform UK, wie viele rechtspopulistische Parteien das ja auch können, auch in anderen Ländern, einfach die Agenda setzen. Mhm. Und das Gefühl ist auch bei den Wählerinnen und Wählern, dass letztlich die großen Parteien oder die Regierungsparteien eigentlich am Ende immer nur ihre Angebote danach strukturieren, was rechtspopulistische Parteien sagen. Und da wird es spannend sein, ob wir in Großbritannien jetzt ein bisschen was anderes sehen, dass wir plötzlich halt eben auf dem linken Spektrum andere Parteien haben, die auch die Agenda setzen. Und das sozusagen ist noch etwas offen, aber es ist sicherlich spannend zu sehen.
Du beschreibst jetzt gerade so ein bisschen die Parteien und das Parteiensystem. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass es nach dem Brexit aber eher zu einer Zersplitterung geführt hat. Kann man das so sagen? Gibt es nicht mehr diese ganz klaren Blöcke zwischen, ich sag mal, Sozialdemokraten auf der einen und Konservativen auf der anderen Seite? Ist das jetzt alles viel diffuser geworden?
Es ist sicherlich diffuser geworden, wobei wir haben Wahlen gehabt nach dem Referendum, wo die meisten Wähler entweder die Konservativen oder die Labour-Partei gewählt haben und wo kleine Parteien recht wenig Möglichkeiten hatten. Wir haben jetzt natürlich bei der jetzigen Situation einfach auch den Fall, dass die konservative Partei, seitdem sie nicht mehr in der Regierung ist, sich noch nicht wirklich wiedergefunden hat. Und es ist wirklich inzwischen, glaube ich, eine Existenzfrage für die britischen Konservativen, ob sie langfristig noch eine Rolle spielen. Weil das, was wir sehen, also die Parteivorsitzende Cammy Badenoch, die jetzt seit November letzten Jahres dran ist, hat sozusagen kaum eine Möglichkeit, bei der Bevölkerung anzukommen. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass halt eben die Position auf dem rechten politischen Spektrum vertritt eben Reform UK und vertritt eben halt Nigel Farage. Und das heißt, die Konservativen die machen auch momentan kein Angebot, wo die Wählerinnen und Wähler sagen können, toll, da wollen wir jetzt halt wirklich hin. Und das ist so ein bisschen ein zusätzliches Problem. Aber wir haben eine größere Zersplitterung. Wir haben natürlich auch immer mal die Möglichkeit und auch in der Vergangenheit immer mal die Möglichkeit gehabt, dass neue Parteien aufkommen, die dann aber möglicherweise langfristig sich gar nicht durchsetzen können. Also wir haben in den 80er Jahren zum Beispiel auch eine sozialdemokratische Partei gehabt, eine Absplitterung der Labour-Partei, als Labour sehr stark nach links gewandert ist. Und man hat eigentlich immer gedacht, das ist ja sozialdemokratische Partei, die politisch eher in der Mitte angesiedelt ist, das muss ja funktionieren und es hat nicht funktioniert. Also dementsprechend ist es noch lange nicht gesagt, dass sich sozusagen das Parteiensystem nicht wieder in eine Richtung zurückwendet, dass wir zwei große Parteien haben. Aber die Frage wird da natürlich möglicherweise sein, ob die andere große Partei vielleicht statt den Konservativen dann doch eher was ist, was Reform UK bedingt. Gleichzeitig hat Reform UK so ein bisschen das Problem, dass wir Abgeordnete haben von den Konservativen, die jetzt aktuell übertreten zu Reform UK. Und das ist nicht unbedingt für Reform UK von Vorteil, weil das Problem ist, wenn man dann natürlich die ganzen alten konservativen Politiker hat, die auch alle mal Regierungsämter hatten, wird es ein bisschen schwierig für Reform UK, das Narrativ zu vertreten, wir sind ja was Neues und wir machen ja was anderes und wir sind ja nicht die politische Elite. Das heißt, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der offen ist. Aber ja, wir haben eine größere Zersplitterung und wir merken einfach auch, dass britische Wählerinnen und Wähler eben inzwischen sich auch stärker für andere Angebote entscheiden. Allerdings sind wir natürlich potenziell noch einige Jahre von einer nächsten Parlamentswahl weg. Also die nächste Parlamentswahl ist voraussichtlich 2029. Und das heißt, alles, was jetzt in den Umfragen ist, und auch wenn Reform UK in den Umfragen beständig führt, heißt es noch lange nicht, dass, wenn es dann darum geht, seinen Wahlzettel auszufüllen, die Wähler wirklich sagen, okay, für die stimme ich jetzt. Also dementsprechend ist es immer so ein bisschen die Frage, wie sich das weiterentwickelt und natürlich auch, wie der politische Kontext dann zu diesem Zeitpunkt aussieht.
Kommen wir zum politischen Kontext und verlassen mal Großbritannien und gehen mal wieder auf den Kontinent, wie es so schön heißt in Großbritannien, und schauen uns mal die Europäische Union an. Viele sagen, die Brexit-Verhandlungen hätten die EU geeint. Und du hast auch schon angesprochen, dass Irland da eine starke Stimme war für eine einheitliche Linie. Aber viele haben auch gesagt, nach dem Brexit kommt der Öxit, kommt der Blexit, kommt der Dexit. Ist ja alles nicht passiert. Und
Frexit.
Und der Frexit, ja.
Und national.
Und all diese Prozesse sind ja dann nicht gestartet worden. Aber der Brexit ist ja nicht im luftleeren Raum passiert. Es gab ja auch durchaus in den Kampagnen, auch von Nigel Farage, ja durchaus auch Themen, die er aufgegriffen hat, um zu sagen, guck mal, auf dem Kontinent, da funktioniert es nicht. Wenn du jetzt mal schaust, 10 Jahre später, sind die Argumente oder die Projektionsflächen, die Farage aufgemacht hat, innerhalb der EU denn eigentlich beendet? Haben wir quasi aus diesem Brexit-Desaster auch etwas gelernt, dass wir innenpolitisch in der EU Themen ansprechen müssen und anders angehen müssten?
Ich würde schon sagen, dass man Themen angehen muss und anders ansprechen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es wirklich machen. Also ich glaube, dass, wenn man sich zum Beispiel diese Frage der Einwanderungspolitik anguckt, zu dem Zeitpunkt, als das Referendum 2016 war, war es bei uns ja noch nicht so eine große Debatte darüber, wie gehen wir eigentlich mit Einwanderung um? Oder haben wir das Gefühl, dass zu viele Menschen nach Europa kommen, die eigentlich hier nicht hingehören? Und diese Frage, die gerade halt eben UKIP und Nigel Farage aufgemacht haben, nämlich dieses halt, wir können unsere Grenzen nicht kontrollieren und erst wenn wir aus der EU austreten, können wir dafür sorgen, dass wir nicht mehr halt einfach Einwanderung haben, über die wir nicht entscheiden können. Jetzt muss man natürlich sagen, noch mal ganz kurz zum britischen Beispiel zurück, In Großbritannien ist die Einwanderung sehr stark angestiegen nach dem Brexit. Sie kommt halt einfach nur von woanders her. Das heißt, EU-Bürger haben es extrem schwer, heute nach Großbritannien zu kommen. Aber man hat halt eben auch Arbeitskräfte gebraucht aus anderen Ländern und hat dementsprechend einfach das Einwanderungssystem geändert. Und daher gibt es diese große Unzufriedenheit. Wir sehen aber natürlich, dass gerade die Frage der Einwanderungspolitik zum Beispiel eine ist, wo die Mitgliedstaaten ja beim besten Willen nicht auf einer Linie sind. Sehr unterschiedliche Positionen vertreten, aber wir im Ganzen natürlich merken, dass mehr oder weniger alle Länder in Richtung einer sehr viel restriktiveren Einwanderungspolitik gehen. Und da, glaube ich, haben wir schon Dinge übernommen und da bin ich mir nicht so sicher, ob man sagen kann, dass wir so wahnsinnig viel draus gelernt haben. Ich glaube, bei anderen Dingen, und das würde ich jetzt mal sagen, zumindest am deutschen Beispiel, das ist vielleicht gar nicht mal so eine politische Entscheidung gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass es eine gesellschaftliche Reaktion gab bei uns, als eben das Referendum war. Wir haben ja dann halt einfach auch Bewegungen gehabt wie Pulse of Europe, die letztlich ja eigentlich was ganz Besonderes geschafft haben, was leider europäische Vereine oder Verbände viel schlechter hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und das liegt nicht unbedingt an den Vereinen, sondern einfach, es ist schwierig, finde ich, die europäische Integration und die Mitgliedschaft in der EU populär zu machen, als populäres Thema. Das ist was Schönes, was Positives. Und ich hatte den Eindruck, dass wir da eigentlich Entwicklungen gesehen haben, wo plötzlich Bürgerinnen und Bürger, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigen, gesagt haben, ja Mensch, halt irgendwie, dafür gehe ich sonntags um 14 Uhr auf die Straße und signalisiere halt irgendwie, ich bin für Europa. Und das, finde ich, ist eine tolle Reaktion gewesen. Und das ist vielleicht auch was wir jetzt auch im Moment, sage ich jetzt mal als Bürgerin der Bundesrepublik, auch ein bisschen mehr brauchen. Weil natürlich hat die europäische Integration ihre Schwierigkeiten und ihre Fehler. Aber trotzdem ist es so, ich wüsste kein besseres Angebot im Moment. Und das, glaube ich, ist schon ein Punkt, wo man sagen kann, da muss man sich vielleicht dann auch mal wieder ein bisschen zurückbesinnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, zu der Zeit, die Briten, und Manuel, du hast es schon gesagt, die Briten galten immer so ein bisschen als awkward Partner, als nicht so ganz...
I want my money back.
Genau, nicht so ganz glücklich mit ihrer Rolle in der Europäischen Union. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Briten schon viele Positionen halt auch propagiert haben, die durchaus interessant waren. Also in der Umweltpolitik zum Beispiel waren sie halt sehr früh halt auch eben eher in der Rolle der Leader-Staaten.
Dank des Princes of Wales.
Genau.
Und des heutigen Königs.
Genau, also das muss man halt auch sagen. Also, aber nicht nur er halt, also, sondern eben andere auch. Aber, und das zum Beispiel ist halt was gewesen, dass da fehlt natürlich das Vereinigte Königreich schon so ein bisschen. Und da war es für die anderen Mitgliedstaaten dann auch relevant, dass man, gerade vielleicht, wenn es um zum Beispiel Spardebatten geht, dass man plötzlich selber sich hinstellen muss und sagen muss, Moment mal, wir finden das halt eigentlich gar nicht so gut. Weil man vorher immer die Briten hatte, hinter denen man sich verstecken konnte und sagen konnte, naja, die werden schon sagen halt, wir dürfen nicht den EU-Haushalt vergrößern.
Da noch eine kurze Nachfrage. Siehst du denn jetzt eine Orientierungslosigkeit innerhalb der EU-27 in manchen Themen, wo man jetzt die Briten immer noch vermisst, jetzt bald nach 10 Jahren? Oder haben wir uns zurechtgeschuckelt und haben die anderen Staaten und die anderen Hauptstädte dieses Vakuum gefüllt?
Ich würde schon sagen, dass sie das Vakuum gefüllt haben, weil der einzige Punkt sozusagen, wo wir im Moment sehen, dass die Briten stärker wieder reinkommen, weil es vergleichsweise einfach ist, ist ja Verteidigung, Sicherheit, Verteidigung. Und das sind natürlich Bereiche, wo die europäische Organisation ja sowieso eine ganz andere ist. Aber ich glaube schon, dass zwangsläufig einfach, wenn ein Mitgliedstaat raus ist, und ich meine, man muss halt auch sagen, dass die Briten natürlich in den Jahren zuvor auch nicht mehr so aktiv waren. Also das heißt, sie haben ja im Prinzip, hat ja die Regierung unter Cameron und Osborne zwischen 2010 und 2015 den anderen Mitgliedstaaten signalisiert, wir finden es in Ordnung, wenn ihr euch weiter integriert, wir wollen aber nicht mitmachen, wir stehen aber nicht im Weg. Das ist aber nicht das Gleiche, wie eine Führungsrolle in der Europäischen Union einzunehmen.
Jetzt ist es ja so, nach dem Brexit müssen wir jetzt erstmal so einen Modus operandi finden, wie wir auch zukünftig miteinander klarkommen wollen. Früher gab es ja den EU-UK-Summit. Welche Signale sind davon ausgegangen, glaubst du? Und ist es eher ein technokratisches Verhältnis, was sich da jetzt etabliert hat, oder kommt man sich schon wieder näher?
Also man kommt sich auf jeden Fall wieder näher. Und ich glaube, dass es nicht nur eine proeuropäische Regierung oder vergleichsweise proeuropäische Regierung in Großbritannien. Das hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass die geopolitische Lage eine komplett andere ist. Wir haben halt einfach den Krieg in der Ukraine. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der Europa nicht unbedingt als Partner sieht. Mhm. Das sind alles Bereiche, wo man halt auch wirklich gucken muss. Und daher war, glaube ich, dieser EU-UK-Gipfel, den wir im Mai hatten, der erste, der kam, unheimlich wichtig. Ich würde sagen, er ist begrenzt technokratisch. Also das Technokratische kommt jetzt, aber es ist ein politischer Gipfel gewesen, weil er ja natürlich eben, es war ein Gipfel zwischen also Keir Starmer als Premierminister, dann eben halt Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, aber halt auch Antonio Costa als Präsident des Europäischen Rats. Und dadurch, dass der Europäische Rat so federführend auch da drin ist, ist damit halt auch klar, dass man hier, dass der politische Wille halt einfach zählt, weil am Ende sind es die Mitgliedstaaten. Es ist halt einfach so, dass die Kommissionspräsidentin natürlich sehr gerne sehr viele Dinge sagt, aber am Ende müssen die Mitgliedstaaten das wollen. Und da, glaube ich, ist das Signal sehr stark gewesen, die Mitgliedstaaten wollen das auch. Und trotzdem muss man sagen, dass es natürlich einfach Grenzen gibt. Also wenn eine britische Regierung sagt, wir möchten gerne halt eben die wirtschaftlichen Barrieren senken, dann sagt natürlich die Europäische Union und auch die Mitgliedstaaten, das ist ja schön, aber ihr seid nun mal aus dem Binnenmarkt ausgetreten. Und eine sehr enge Anbindung an den europäischen Binnenmarkt bedeutet natürlich eben ein Modell wie Norwegen oder auch wie die Schweiz. Und wir sehen, da kann Manuel sehr viel besser was zu sagen als ich, dass natürlich die Schweiz auch ihre Schwierigkeiten hatte und hat mit der Europäischen Union. Das heißt, man kann natürlich sagen, bestimmte Dinge möchte man nicht. Aber man muss natürlich halt auch einfach sehen, dass die Europäische Union zumindest in Handelsfragen halt eben einfach auch eine sehr viel größere Macht ist. Und das war, glaube ich, auch zum Beispiel immer eine Schwierigkeit gewesen für die Brexit-Befürworter, weil letztlich halt gerade der damalige Brexit-Chefverhandler David Frost hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, Michel Barnier als Chefverhandler auf der EU-Seite zu sagen, we are sovereign equals. Und man kann darüber diskutieren, halt eben, ob ein Land und eben der Zusammenschluss von 27 Staaten wirklich genau das Gleiche ist. Aber selbst wenn man jetzt mal die Organisationsfrage außer Acht lässt, ist es natürlich einfach so, dass die Europäische Union als Wirtschaftsmacht wesentlich größer ist. Und das sind einfach Punkte, die immer eine Rolle spielen werden. Und wir haben einfach gewisse Punkte, wo die Briten und die anderen Mitgliedstaaten sehr weit auseinander liegen. Und vielleicht nur, um ein Beispiel zu nennen, die europäischen Mitgliedstaaten interessiert es sehr stark, dass es in irgendeiner Form einen geregelten Jugendaustausch gibt. Und Jugendaustausch bedeutet damit natürlich auch einen Austausch für Auszubildende und für Studierende. Und die Briten sind ja nicht mehr beteiligt am Erasmus-Programm. Und beispielsweise hat man bei diesem Gipfel sich darauf geeinigt, dass man darüber sprechen wird, wie man ein sogenanntes Youth Experience Scheme organisieren könnte. Und das zum Beispiel ist was, wo gerade halt auch die deutsche Bundesregierung sehr stark immer den Briten signalisiert hat, wir wollen kein bilaterales Abkommen mit euch über Jugendaustausch, wir wollen eins auf EU-Ebene. Und das heißt, das zum Beispiel ist ein Punkt, wo die Briten sehr zurückhaltend sind, weil in der Wahrnehmung und so wie die Einwanderungszahlen zählen, ist es zusätzliche Einwanderung. Das natürlich halt eben, wenn man ein Austauschprogramm macht und da darf jemand für 2 Jahre nach Großbritannien kommen, die Person idealerweise dann auch wieder nach Hause geht und das Programm ja auch so angelegt ist, dass man wieder nach Hause geht und die Briten solche Programme mit anderen Ländern wie Australien beispielsweise haben, ist es natürlich eine Frage halt, warum geht das nicht? Gleichzeitig ist es aber einfach sowas, wo sich gezeigt hat in den ganzen Gesprächen, dass die europäischen Mitgliedstaaten von diesem Thema nicht abweichen werden. Und das heißt, wenn die Briten was wollen, werden sie in irgendeiner Form hier auch Zugeständnisse machen müssen.
Speaking of Jugendaustausch, du bist ja heute in Berlin aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich Young Königswinter. Kannst du mal 2 Sätze unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was Young Königswinter ist und warum ihr euch hier in Berlin trefft?
Young Königs Winter ist eine Young Leaders Konferenz der Deutsch-Britischen Gesellschaft und die Idee dabei ist, dass man junge Briten und Britinnen und junge Deutsche und junge Deutschinnen, wollte ich gerade sagen, aber das ist falsch gegendert, dass man die zusammenbekommt an einen Ort und eben für mehrere Tage über Themen diskutiert, die uns alle betreffen und insbesondere halt eben Personen aus diesen beiden Ländern. Und die Konferenz gibt es seit den frühen 1960er Jahren und ist wirklich auch ein tolles Angebot, um eben Menschen aus den anderen Ländern kennenzulernen und hoffentlich dann Freundschaften fürs Leben zu gründen.
Gibt es denn auch so einen Gegenbesuch dann irgendwie in London oder in Edinburgh?
Das machen wir dann eher als Alumni. Also es gibt dann noch den Alumni-Verein und wir hoffen natürlich immer, dass alle, die an der Konferenz teilnehmen, auch Mitglied des Alumni-Vereins werden. Und in der Tat ist es so, dass wir halt Alumni-Konferenzen machen. Wir haben dieses Jahr uns in Edinburgh im schottischen Parlament getroffen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir es organisiert bekommen, dann auch wieder was in London machen können.
Und wenn du schon jetzt die Jugend der beiden Länder ansprichst, müssen wir natürlich auch die Frage stellen, wenn diese Young Leaders so in 20 Jahren in ihren Jobs sind und gesettelt in Deutschland, aber jetzt vor allem in Großbritannien, in welchem Großbritannien werden die denn leben institutionell? Also ist Großbritannien noch im Europarat? Ist es, hat es eine Special Relationship mit Brüssel? Ja, wie ist das denn? Man kann ja die Geografie und auch die Geschichte ja nicht loslösen oder ja, woanders hinsegeln als Großbritannien als Fläche. Wie siehst du denn in Zukunft die Mitgliedschaft oder die Zusammenarbeit? Das ist ja vielleicht eine Mitgliedschaft oder eine Zusammenarbeit zwischen London und Brüssel?
Also ich glaube, die Zusammenarbeit wird zwangsläufig enger werden. Es wird einfach gewisse Bereiche geben, wo man das nicht so gut machen kann. Es wird andere Bereiche geben, wo es besser geht. Also beispielsweise also in der Verteidigungspolitik, glaube ich, funktioniert das ja auch schon mal ganz gut. Aber das liegt natürlich auch einfach daran, dass Verteidigungspolitik immer noch eher eine Domäne ist der NATO, was ja nun mal halt auch ein Verteidigungsbündnis ist und nicht der Europäischen Union. Und ich würde hoffen, dass Angebote wie beispielsweise die Young Königs Winterkonferenz letztlich halt auch einfach junge Menschen stärker sensibilisieren für die Notwendigkeit, dass man zusammenarbeiten muss und dass man das aber auch einfach gut kann. Ob die Briten nochmal Teil der Europäischen Union werden, ist so die große Frage. Die Schotten würden es sehr gerne wollen, die würden es halt auch ohne den Rest Großbritanniens machen. Ich glaube, es wird von ganz vielen Dingen abhängen. Und ich meine, natürlich wissen wir heute nicht, wie die Europäische Union in 20 Jahren aussieht. Wir wissen nicht, wie Großbritannien in 20 Jahren aussieht. Ich würde aber immer sagen, dass, glaube ich, für die Europäische Union immer wichtig sein wird und das ist, glaube ich, bei jedem Beitritt, egal welcher Staat das ist, der Wunsch, dass man weiß, dass es eine breite Unterstützung dafür gibt. Weil im britischen Kontext muss man natürlich sagen, auch wenn die Wähler jetzt sagen, das war vielleicht ein Fehler, ist es dann nun einfach so, dass es halt eben auch Wählerinnen und Wähler gibt, die sagen halt irgendwie, ich würde da trotzdem nicht wieder hin zurück. Und das heißt, es würde bedeuten, dass man natürlich auch wirklich eine Diskussion darüber führen müsste, wie stehen wir denn eigentlich zu Europa und in gewisser Weise versuchen muss, einigermaßen Konsens hinzubekommen zwischen sehr unterschiedlichen Positionen.
Wenn wir jetzt mal auf die nächsten 10 Jahre gucken, das ist vielleicht etwas kalkulierbarer als 20 Jahre. Was glaubst du oder was wünschst du dir, wie sich die Beziehung zwischen EU und dem Vereinigten Königreich entwickeln werden?
Also ich würde mir wünschen, dass wir sehr viel mehr Konversation haben und mehr Gespräche darüber, was man zusammen machen kann. Ich glaube, das kommt schon. Und das sehen wir jetzt ja auch. Und wir sehen ja auch, dass die Briten beispielsweise sehr viel versucht haben, bilaterale Verbindungen aufzubauen. Und wir haben eben im vergangenen Sommer den sogenannten Kensington Treaty gehabt. Also ein Freundschaftsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Wir haben sowas bis jetzt nie gehabt. Das ist, ich finde, aus einer deutschen Perspektive immer so ein bisschen überraschend, weil wir sind natürlich alle groß geworden mit Élysée-Vertrag und dann halt der Vertrag von Aachen. Und letztlich ist ja halt auch einfach das deutsch-französische Verhältnis basiert einfach auf diesen Verträgen oder auch gerade jetzt halt ja auch auf dem Élysée-Vertrag. Und das ist eben was, was wir im britischen, deutsch-britischen Kontext einfach gar nicht gehabt haben. Letztlich merkt man heute immer so ein bisschen, dann wird immer so gesagt, naja, wir haben halt damals gedacht, wir brauchen es nicht, weil wir sind ja alle in der Europäischen Union. Was ich immer ein bisschen ein komisches Argument finde, weil ich einfach denke, halt, man hätte ja trotzdem einen Freundschaftsvertrag machen können. Und es ist natürlich halt auch, nach dem Krieg hat ja auch das Vereinigte Königreich als eben vormalige Besatzungsmacht ja auch eine große Rolle gespielt. Und ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen ist eben britische Besatzungszone gewesen. Und da gibt es auch enge Verbindungen und beispielsweise die deutsch-britische Gesellschaft ist ja auch in Nordrhein-Westfalen gegründet worden. Also das heißt, hier gibt es einfach schon enge Verbindungen und ich würde halt einfach hoffen, dass man ein bisschen da rauskommt, eben aus dieser Definition, ja, historisch war das immer wichtig. Das muss man ja auch mit Leben füllen. Und da würde ich mir wünschen, dass man das mit Leben füllt. Das gilt einmal halt eben für sozusagen die Inhalte des Kensington-Vertrags, der eben einfach auch bei uns in Deutschland ja bis jetzt recht unbekannt ist. Und gleichzeitig aber natürlich halt auch einfach für die Dinge, die man auf europäischer Ebene zusammen machen kann. Und ich glaube, zusätzlich würde ich mir wünschen, dass an manchen Punkten die Diskussion über das EU-britische Verhältnis eher aus dem Rampenlicht rauskommt. Weil ich glaube, ein ganz großes Problem in der Zeit der Brexit-Verhandlungen war ja, dass es ständig immer in den Medien stand. In Deutschland war das, glaube ich, nicht so ein Problem, in anderen Mitgliedstaaten war es auch nicht so ein Problem. Im Vereinigten Königreich ist es ein Problem. Weil es natürlich ein Problem ist für eine Labour-Regierung, wenn sie irgendwas machen möchte, was das Land enger an die Europäische Union binden würde, wenn man auf der anderen Seite dann beispielsweise Kräfte hat wie Nigel Farage und Reform, die das dann konterkarieren. Und dafür, glaube ich, wäre es wichtig, dass man auch auf so einer technokratischen Ebene mehr darüber diskutieren kann, weil dann, wenn es irgendwann Fakt ist, stört es die Leute, glaube ich, auch nicht so.
Birgit, wenn du jetzt dieses Brexit-Jahrzehnt in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde dieser lauten?
Man hätte es besser machen können.
Damit ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Birgit, dass du heute im Europa-Podcast warst und uns ja Großbritannien etwas näher gebracht hast und vielleicht doch ein bisschen Scheinwerferlicht auf dieses wichtige Thema geworfen hast. Vielen Dank und alles Gute für die Jan-Königs-Winterkonferenz.
Dankeschön. Vielen Dank. Mach's gut.
Tschüss.